Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und dir Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der Wissenspodcast von PM trifft das Helmholtz-Zentrum Herion.
Hi und herzlich willkommen zu Herion Academy, dem neuen Spezial von PM Schneller Schlau. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin, und einmal im Monat, jeden Monat, hört ihr hier alles über die neueste Forschung des Helmholtz-Zentrum Herion. Heute geht's um die Frage, die mich gerade umtreibt, nämlich: Kann KI das Klima retten oder zumindest irgendwie dabei helfen? Ja, darum geht's jetzt gleich, aber vorerst erstmal, ich bin nicht allein, bei mir ist Thorsten.
Ja, grüße euch, mein Name ist Thorsten Fischer, ich bin Leiter der Kommunikation am Helmholtz-Zentrum Herion. Vielleicht ganz kurz, was das Herion macht und ist. Im Herion widmen wir uns drei großen Themen, das ist die Klimaforschung, die Küstenforschung und entwickeln Technologien für die Medizin, aber auch für die Automobilindustrie. Und der Name Herion, dahinter verbirgen sich drei Begriffe. Einmal Helmholtz. Wir gehören zur Helmholtz-Gemeinschaft, sind eines von 18 Helmholtz-Zentren. Dann steckt der Begriff Resilienz dahinter und die Innovation am Ende.
Und für heute, um dem Thema KI und Klimawandel so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, dafür haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, einen ganz besonderen Gast, nämlich einen Spitzenforscher, der sich mit Zukunftsthemen beschäftigt. Das ist Laurenz Bauer. KI und Klimawandel, das ist sozusagen sein Ding. Und ich will natürlich wissen, kann KI uns alle retten?
Ja, und Laurenz kommt vom Climate Service Center Germany, kurz GERIX. Das ist eine Einrichtung des Helmholtz-Zentrums Herion. Und besonders an dem GERIX ist, dass ihr das Klimawissen bündelt und so aufarbeitet, dass Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung mit diesem Klimawissen auch wirklich was anfangen könnt. Ihr helft praktisch Entscheider, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Laurenz war bei Klimaprojekten dabei in den Niederlanden, in Indien, Algerien, in den USA. Er berät Regierungen und internationale Organisationen, sogar Versicherungen zum Thema Klimafragen und hat auch den Sachstandsbericht des Weltklimarats mitverfasst. Laurenz, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch.
Laurenz, ihr habt vor kurzem etwas echt Tolles gemacht, mit dem man den Klimawandel ganz eindrücklich sehen kann und wo auch ganz viel Datenarbeit drinsteckt und man auch so ganz gut sehen kann, in welche Richtung können wir mit KI gehen. Und zwar habt ihr eine Karte gebaut, auf der jede und jeder gucken kann, wie sich der Klimawandel bei uns, also in dem Fall bei mir zu Hause, auswirkt. Also quasi sozusagen so ein Klimaatlas. Und ich mach den jetzt auch gleich mal parallel auf, während du einmal kurz erklärst, was ist denn das, der Klimaatlas, den ihr da gebaut habt?
Genau, das sind die Klimaausblicke. Und was wir da eigentlich verfasst haben, sind die Daten von verschiedenen Zukunftsprojektionen, von wie der Klimawandel aussehen kann, wenn man mehr oder weniger Klimaschutz betreibt. Und das ist das Schöne daran, das ist spezifisch für deine Gegend. Also man kann seine Wohnadresse da eingeben und bekommt dann Informationen zurückgespielt für Sachen wie Temperatur, aber auch Niederschlag und so weiter und bekommt damit ein Bild von, wie der Klimawandel dann in der Zukunft aussieht.
Die Webseite, die packen wir auch in die Shownotes, und weil ihr uns ja jetzt nicht sehen, sondern vor allem hören könnt, ich glaube, Thorsten, wir müssen einmal beschreiben, wie sieht denn dieser interaktive Klimaatlas denn aus? Ich habe ihn extra aufgemacht hier.
Ja, und lass uns vielleicht auch mal gerne Richtung Norden gucken. Ich habe ja einen Wohnwagen an der Ostsee, also mich interessiert natürlich, ob es da auch noch Sinn macht, in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren Urlaub zu machen. Ich glaube, das Besondere, wenn wir mal auf die Karte schauen, ist, dass er sehr kleinteilig ist. Ich habe bei der Recherche gesehen, es sind 401 Landkreise, die man sich dort anschauen kann. Also man sieht nicht mehr nur das Klima für ganz Deutschland, sondern wirklich für deinen Landkreis. Und dann kannst du dir einen Landkreis auspicken und eine Gegend auspicken, draufklicken und siehst direkt dort, wie die Projektionen das Klima vorhersagen.
Ja, hier gibt es so verschiedene, ich nenne es mal Farbtemperaturen. Also man kann sich hier auswählen, hier gibt es so Button und da steht dann zum Beispiel heiße Tage, Trockenheit, ne? Und das Ganze ist dann zum Beispiel orange oder braun. Und dann kann ich umschalten zwischen verschiedenen, ja, ich nenne es mal Zeitachsen und immer gucken, wie sich das dann entwickelt.
Genau. Und das ist jetzt eine Art von solche Informationen weitergeben, was wir dann am GERIX machen. Und Thorsten könnte zum Beispiel gucken, okay, wie viele heiße Tage wird es dann in Zukunft geben? Wo fahre ich hin? Und wo möchte ich an der Ostsee oder Nordsee oder vielleicht am Mittelmeer sein?
Komm, Thorsten, das machen wir jetzt mal. Wir gucken jetzt da mal rein. Ja, also wir sind jetzt hier mit dem Mauszeiger. Wo fährst du immer hin?
Erzähl mal. Du musst nach Fehmarn fahren. Also du musst oben an die Ostsee. Ich gehe mal hier hoch.
Mhm. Ja, Plön waren wir jetzt gerade, ja, Ostholstein.
Sind wir schon heiß dran, Rendsburg, Eckernförde, wie du siehst, das ist sehr, sehr kleinteilig und das ist das Gute. Ich bleib mal bei Plön, weil okay, wir zwischendurch auch einen Abstecher immer mal an dem Plöner See von dort machen.
Und jetzt gibt's hier zwei Button. Das eine ist Mitte 21. Jahrhundert und das andere ist Ende 21. Jahrhundert. Das kann man auswählen und dann kann man auswählen Tropennächte, heiße Tage, schwüle Tage, Trockentage, Eistage und Starkregen. Und genau für diese Parameter kann ich mir jetzt angucken, wird es in Zukunft in Plön mehr heiße Tage geben? Wird es mehr Trockentage geben? Komm, das machen wir jetzt einmal. Wir schauen jetzt mal auf die Trockentage und zwar Ende 21. Jahrhundert so. Und dann sieht man, aha, wie sieht's aus in Plön? Ja, da sieht man jetzt, dass es eben noch mal mehr Trockentage geben wird.
Genau, und wir sehen zum anderen, dass die Winter feuchter werden. Also es soll mehr Starkregen im Winter geben. Starkregen haben wir jetzt auch hier im Sommer natürlich ganz krass. Also die Winter werden feuchter, es wird wärmer und wir haben auch mit mehr tropischen Nächten zu rechnen. Tropische Nächte sind also besonders warme, schwüle Nächte.
Genau. Und im Moment machen wir das mit solchen Webseiten, wo man das eingeben kann. Aber was natürlich die KI-Möglichkeiten bieten, ist, dass man das nicht nur per Webseite und Postleitzahl macht, aber dass man dann einfach eine Abfrage macht, gesprochen oder per Text und dann die Informationen zurückbekommt. Und wir glauben, dass das eine immer häufiger Art wird, womit die Gesellschaft, Bürger, aber auch Firmen und andere Akteure diese Informationen brauchen. Und deswegen sind wir dabei, dass auch mit KI zu entwickeln, dass man auch auf andere Art diese Daten und Informationen finden kann, befragen kann und so weiter.
Ich finde das hochspannend, weil das ja tatsächlich eine Frage ist, die mich auch im Sommer und auch im Herbst dann immer weiter umtreibt. So, wird es noch trockener und heißer oder gibt es noch mehr Überschwemmungen und wie sieht es eben ganz konkret an meinem Wohnort aus? Du hast ja jetzt auch schon angedeutet, dass eben in der ganzen Klimamodellierung auch KI dann helfen kann. Laurenz, du bist jetzt total drin in der ganzen Klimathematik. Aber ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir das noch einmal vertiefen, wie auch solche Modelle überhaupt zustande kommen und berechnet werden, damit wir dann auch besser verstehen können, wie Klima da helfen kann. Also ich kenne mich gerade noch so gut aus, dass ich weiß, Wetter ist nicht gleich Klima. Wetter ist irgendwie kurzfristig, Klima ist langfristig, da endet das aber auch schon. Warum könnt ihr denn das Klima überhaupt so gut vorhersagen, so über so lange Zeitspannen?
Na genau, wie du sagst, also Wetter ist was anderes als Klima. Also Wetter ist, was morgen und übermorgen passiert und das können wir nur beschränkt vorhersagen. Also gute Wettervorhersage geht so bis eine Woche ungefähr und danach wissen wir nicht so genau, ob es regnet oder trocken bleibt. Bei Klima ist das etwas anderes. Das ist quasi das Durchschnitt des Wetters. Und das können wir ziemlich gut vorhersagen. Wir können nicht genau sagen, an welchen Tagen es trocken ist oder regnet. Aber wir wissen im Schnitt ziemlich genau über eine Zeitspanne von mehreren Jahren, ob der Monat März eher trocken oder etwas feuchter sein wird. Und das können wir gerade mit diesen Klimamodellen, da sind all diese Prozesse mit einbezogen. Und dann können wir wohl sagen, in 10, 20, 30 Jahren, wie das Klima ungefähr aussehen wird.
Und wie kann man da so weit in die Zukunft gucken? Also du hast ja schon vorweggenommen, also es geht nicht darum, einen genauen Tag zu detektieren, aber wir haben ja eben bei der Auswahl auf den Klimaausblicken auch gesehen, ich kann mir ja das Klima bis Ende des 21. Jahrhunderts, also das wäre dann 2100 vorhersagen. Wie können Modelle so weit in die Zukunft blicken?
Ja, das können wir, weil wir Prognosen machen für, wie zum Beispiel Treibhausgase sich entwickeln werden in der Atmosphäre. Und das hängt dann wiederum ab von, wie viel Klimaschutz wir betreiben. Und wir können dann wohl sagen, okay, wenn es in 2080 diese Menge an Treibhausgase gibt, wie sieht dann ungefähr die Temperatur im Schnitt auf der Erde aus? Und wie wird das dann in Europa oder Nordeuropa oder ganz genau Deutschland ungefähr sein? Da gibt es natürlich eine bestimmte Spannbreite, aber das können wir mit unseren Modellen ziemlich gut vorhersagen.
Auch wenn es da Änderungen gibt, also ich bin neulich mit dem Taxi gefahren, ne? Und im Taxi, ja, da fängt man dann immer mal an so zu reden mit dem Taxifahrer und natürlich im Taxi, ja, da fängt man dann immer mal an so zu reden mit dem Taxifahrer und natürlich übers Wetter, aber irgendwie kamen wir dann auch über das ganze Thema Auto, CO2, kamen wir dann auch aufs Klima und dann sagte der, ja, aber es kann ja tolle Erfindungen geben, sodass sich dann möglicherweise dieser Klimawandel gar nicht so eintritt, wie den jetzt alle prognostizieren, weil vielleicht gibt es ja eine geniale Erfindung, die uns irgendwie dann alle rettet.
Ja, also auf die geniale Erfindung hoffen wir natürlich alle und da gibt es natürlich auch viele gute Entwicklungen, aber was wir bisher wissen, ist das Allerbeste, was wir für das Klima machen können, ist einfach die Menge von Treibhausgase reduzieren, die wir emittieren mit aller Leute und versuchen, da alternative Energiequellen zu finden und wir sind da auch schon dabei.
Aber wie sagst du dann dem Taxifahrer, du kannst ja die Zukunft nicht vorhersagen. Also du kannst ja nicht sagen, dass wir morgen alle mit Wasserstoffautos fahren. Und trotzdem versucht ihr das in euren Modellen abzubilden. Wie geht das?
Das ist auch wieder in diese Szenarien für Treibhausgase mit einbezogen. Also da gucken wir auch auf Energietechnologien, welche Mischung von verschiedenen Technologien wir haben, ob das Wasserstoff oder Elektrofahren oder andere Energiequellen wie Wind oder Solar sind. Und damit können wir dann wohl sagen, okay, wenn wir diese Entscheidungen machen, wir reduzieren diese Emissionen von Transport zum Beispiel, dann haben wir diese Menge an Treibhausgase vermieden und damit wird das Klima dann weniger aufwärmen.
Also ihr berechnet verschiedene Varianten der Zukunft. Das nennt man Szenarien, oder?
Genau, das sind Szenarien und die kann man dann auch in diese Tools zum Beispiel sehen, wo dann mehr oder weniger Klimaschutz betrieben wird und damit auch die Aufwärmung dann reduziert wird.
Jetzt wird KI ja als Schlüsseltechnologie beschrieben und klar, du hast das eben auch schon angedeutet, es gibt auch schon spannende Sachen, die sich da entwickeln und ich will natürlich später auch nochmal drauf kommen, ob es möglicherweise KI uns irgendeine geniale Idee geben kann, mit der wir das Klima retten können, aber bevor wir zu so ganz zukünftigen, fantastischen Sachen kommen, mach's mal ganz konkret, gibt es denn konkrete Beispiele, wo KI bei der Klimamodellierung helfen kann? Ein, zwei hast du ja schon angedeutet.
Ja, wo der ganz eindeutig helfen kann, ist bei der Modellierung, also die Forschung, die wir machen. Wir machen das eigentlich traditionell mit numerischen Modellen. Wir haben hier in Hamburg das Deutsche Klimarechenzentrum, wo wir viel Arbeit machen. Und dieser Großrechner braucht sehr viel Strom, weil wir sehr viele Berechnungen machen müssen für diese Prognosen. Wenn wir Teile von diesen Modellen ersetzen können durch KI, also sprich, wir müssen keine schwierige Formeln ausrechnen, aber können diese Modelle trainieren oder diese KI-Algorithmen trainieren mit Daten und mit Modellergebnisse, können wir viel schneller rechnen und damit viel Strom und viel Zeit sparen.
Mhm. Du hast es jetzt ein Beispiel genannt. Ihr verwendet beim GERIX ja KI vor allem für drei Anwendungen. Das habe ich in der Vorbereitung gelesen. Zum einen Klimamodellierung, darüber haben wir ja schon gesprochen. Gefahrenanalyse, das ist ja auch nochmal so ein wichtiges Stichwort. Und dann eben Folgeabschätzung. Wo, in welchem Bereich kann oder wird denn KI besonders wichtig werden?
Naja, zum Beispiel in dieser Gefahrenanalyse. Was oft sehr schwierig ist, ist, dass wir aus diese Klimamodelle nur sehr grob räumig Informationen bekommen und das ist nicht direkt anwendbar in der Praxis. Also wenn ich einen Akteur habe, zum Beispiel Hamburger Hafen, und die möchten genau wissen, wie heiß wird es sein hier mit unserer Containerhafen, bekommen wir da Probleme mit unserer Infrastruktur, dann kann ich das nur bedingt vorhersagen, weil ich weiß, der Temperatur irgendwo im Hamburger im Süden wird so und so sein, aber ich kann es nicht genau für diese Anlage oder diese Stelle vorhersagen. Wenn wir aber einen zusätzlichen Datensatz haben, können wir mit Hilfe von KI eine bessere Einschätzung machen, wie ganz feinräumig diese Temperatur sich verändern wird für diese Hafenbetreiber zum Beispiel. Also da können wir die Gefahren viel, viel besser abschätzen. Und wir machen das bereits auch für Deutschland, haben wir zum Beispiel einen Datensatz entwickelt, wo wir auf Kilometerskala die Temperatur Differenzen in städtische und urbane Räume abschätzen können. Und das ist viel besser, als wir bisher konnten mit einzelnen Wetterstationen oder mit unseren Klimamodellen.
Spannend, weil ja sowas wie Temperatur hat ja auch gesundheitliche Auswirkungen. Aus dem Kontext kennen wir uns fast so ein bisschen. Da sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen, weil ihr ja auch dazu spannende Studien macht. Also wie wirkt sich unser Klima auf die Gesundheit aus? Da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Vorher mag ich aber einmal nochmal unterscheiden, einfach damit wir mehr nochmal wissen und lernen, über was für eine Art von KI wir hier überhaupt sprechen. Denn viele kennen ja die generative KI, das ist ja so das, was viele kennen von ChatGPT, das sind im Prinzip Chatbots, das sind Sprachmodelle, die viel mit Sprachen arbeiten. Manche kennen noch Bild-KI, das sind Modelle, die uns Bilder generieren können. Über was reden wir denn eigentlich, wenn wir über Gefahrenanalyse oder Klimamodelle sprechen? Also reden wir da über generative KI oder reden wir eben über neuronale Netze? Das ist so, sag mal, die KI, die es schon seit mehr als 50 Jahren gibt.
Ja, genau. Die generative KI möchten wir auch gerne einsetzen oder setzen wir auch schon ein. Da geht es dann um Informationen erzeugen zum Beispiel. Aber die KI, die wir verwenden für die Gefahrenanalyse zum Beispiel oder die räumliche Verfeinerung von Daten, das ist eher so eine Art Analyse. Und da setzen wir andere Algorithmen ein, die unterscheiden sich ziemlich von, was zum Beispiel für Bild oder für ChatGPT benutzt wird.
Also da müsst ihr mich nochmal abholen. Also da muss ich zugeben, Svea, du bist mir leicht im Vorsprung, denn Svea macht ja auch einen Tech-Podcast noch mit anderen Partnern zusammen. Und da geht es viel auch um KI und um Digitalisierung. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Wenn ihr beiden von generativer KI sprecht, dann bedeutet das was? Wer generiert was wie? Könnt ihr mich da mal ganz einfach abholen?
Grundkurs KI.
Ja, mach mal.
Also bei generativer KI geht es immer darum, wir haben große Mengen an Daten, die hat das Modell gelernt. Und das, was wir von ChatGPT kennen, das ist ein Sprachmodell. Das hat eben ganz viel Sprache kennengelernt. Und das macht dann eine Art Vorhersage aufs nächste Wort. Ja, manche sprechen davon von so einer Art Wörterstatistikmaschine, so ein bisschen despektierlich und nicht von künstlicher Intelligenz, was sich natürlich viel cooler anhört. Aber das heißt, dass bei generativer KI oder bei diesen sogenannten Large Language Models, die sich eben mit Sprache beschäftigen, die verstehen nichts. Also sie verstehen nicht den Sinn der Worte, den sie ausspucken, sondern sie sagen im Prinzip vorher, was das wahrscheinlichste nächste Wort wäre. Aber das hilft mir vielleicht bei der Klimamodellierung dann eben nicht weiter.
Nee, genau. Da wird auch gelernt natürlich aus großer Datenmenge, aber da wird nichts Neues erfunden. Da wird nur anhand bestimmter Umstände, zum Beispiel, ich sag mal, Temperatur oder Luftströmung, wird dann gesagt, okay, was wäre die Menge von Niederschlag, die hier dann auf genau diese Stelle entstehen könnte oder ob es da regnet oder nicht. Und das unterscheidet sich schon von generativer KI, wo man eher ein Bild erzeugen möchte aus einer großen Menge von Informationen. Aber wir versuchen eigentlich, die Muster zu erkennen und damit schneller modellieren oder Vorhersagen machen zu können.
Ich will jetzt nochmal auf dieses Projekt eingehen, wo du auch beteiligt warst, nämlich, ich finde das hochspannend, weil das uns auch so direkt betrifft. Da habt ihr nämlich anhand von Klimadaten gemeinsam mit Daten von Krankenkassen geschaut, wie sich das Klima auf unsere Gesundheit auswirkt. Und ich sag das jetzt mal gleich dazu, bevor jeder einen Schreck kriegt und denkt, oh nein, Laurens weiß jetzt jede Krankheit, die ich hatte. Nein, nein, sondern das waren eben Großdatensätze, muss man sich vorstellen, anonymisierte Großdatensätze, wo man einfach nur sehen kann, wie verändert sich die Gesundheit in Deutschland, also wie oder die Krankheit, könnte man fast sagen. Und da geht es dann eben nicht nur um sowas wie Hitzetote durch Hitze, sondern auch um solche Krankheiten wie zum Beispiel Asthma. Inwiefern kann den KI bei solchen Studien helfen?
Das Interessante ist, dass wir diese Daten bekommen haben von der Versicherung und das gibt's nicht so oft. Und das Interessante ist, dass es ein sehr großer Datensatz ist und das bietet sich dann an für diese KI-Algorithmen, weil die brauchen halt sehr viele Daten, bevor da bestimmte Muster oder Zusammenhänge gefunden werden können. Und wir gucken uns genau für Deutschland an, wie viele Krankheiten gibt es, Hitzeschlag zum Beispiel. Und wir versuchen dann einen Zusammenhang zu finden mit sehr heißen Sommer und können dann daraus auch sagen, okay, wenn unsere Sommer in Zukunft noch heißer sein werden, wie viele Hitzekrankheiten erwarten wir dann in Deutschland? Und das ist für den Versicherer wieder sehr wertvoll, nicht nur, weil er dann vielleicht mehr Kosten hat, aber er möchte natürlich auch gerne mit seinen Kunden, das sind die Versicherten, aber natürlich auch die Krankenhäuser und Ärzte, gucken, wie können wir das vorbeugen.
Und seht ihr da schon erste Ergebnisse? Ich glaube, die Studie ist ja noch nicht endgültig veröffentlicht, aber ihr habt vielleicht schon ersten Vorgeschmack schmecken können auf das, was an Ergebnissen rauskommt?
Ja, genau. Wir haben da gerade eine Veröffentlichung eingereicht, der ist noch nicht raus, aber wir sehen da einen sehr, sehr deutlichen Zusammenhang. Also die Unterschiede zwischen heiße und weniger heiße Sommern bedeutet, dass wir das Doppelte oder noch mehr Hitzeschlag und andere Krankheiten haben in Deutschland. Und das ist erstmal nicht so überraschend, weil okay, wenn es ein heißer Sommer ist. Aber wir erwarten natürlich in Zukunft auch mehr heiße Sommer, so wie in den letzten Jahren. Und das ist dann natürlich schon ein Grund, da zu überlegen, was können wir da tun.
Da geht es aber jetzt um Korrelation, also das heißt nicht unbedingt Kausalität, ne? Also weil es gibt ja noch andere Faktoren jetzt außer Hitze, die möglicherweise auch noch belastend hinzukommen, oder?
Genau, es gibt viele Gründe, warum Leute erkranken. Da gibt es natürlich auch andere Sachen wie Luftqualität oder zum Beispiel auch ein Alter von einer Person. Und in diese KI-Modelle, die wir im Moment bearbeiten, da versuchen wir viele von diesen Faktoren mit einzubeziehen, um damit viel gezielter sagen zu können, was ist die Auswirkung von Klima und was ist die Auswirkung von verschiedenen anderen Faktoren, um damit auch sagen zu können, okay, wenn wir hier diese Menge an älteren Menschen haben oder gerade sehr junge Menschen, wie viele Hitzeerkrankungen erwarten wir dann und können wir das dann besser vorhersagen?
Ich habe letztens gelesen, dass KI-basierte Technologien sogar helfen könnten, Verluste oder Schäden zu verringern. Also das heißt, dass wenn wir eben wissen, okay, pro Grad steigen die hitzebedingten Todesfälle um so und so viel Prozent. Ich habe jetzt eine Studie hier vorliegen, da heißt es, dass die um bis zu 6% steigen sollen. Das heißt eben in den nächsten 30, 40 Jahren gibt es circa 5000 zusätzliche Tote pro Jahr. Kann KI da helfen, auch, ich sag mal, gegen so einen Trend zu wirken?
Ja, ich denke, dass wir da solche Technologien anwenden können, erstmal vielleicht eine bessere Vorhersage machen zu können. Also wenn wir gezielter sagen können, wo und wann solche Hitze sich ereignet, könnte man natürlich auch besser dafür warnen zum Beispiel und Maßnahmen ergreifen. Ich denke auch, dass KI helfen kann, die Informationen besser zu verbreiten, also dass mehr Menschen informiert werden. Und vielleicht gibt es auch Möglichkeiten in der Forschung, dass wir gucken können, was sind die Gründe, dass diese Menschen eigentlich sterben? Was haben die gemacht? Welche Personen sind das? Haben die Vorerkrankungen und so weiter? Und da dann auch gezielt eingreifen, um diese Toten zu verringern.
KI rettet doch die Welt.
vielleicht schon. An manchen Stellen ist das möglich.
Ja, du hast es eingangs das Thema Deutsches Klimarechenzentrum angesprochen. Da gibt's ja wirklich riesen Hochleistungsrechner, die natürlich auch eine Menge Strom verbrauchen. Ich habe mal gelesen, eine spannende Zahl, wenn man das Internet oder überhaupt die digitale Welt mit einer Nation vergleichen würde und den Stromverbrauch da in Zusammenhang setzen, dann steht das Internet und auch die KI mittlerweile auf Platz 9. Also die KI ist einer der 9 größte Stromverbraucher auf der Erde. Das heißt, ihr verbraucht viel Strom, wollt aber gleichzeitig das Klima retten. Ist das nicht eine Diskrepanz?
Ja und nein. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass diese Riesenmenge an Strom vielleicht aus erneuerbaren Energien und umweltfreundlich erzeugt wird. Andererseits ist auch die Frage, und viele hoffen darauf, dass die KI vielleicht auch eine neue Wirtschaft sein könnte und damit vielleicht auch einen Teil der alten Wirtschaft ersetzt und dass wir zum Beispiel auch weniger Kohlenstrom oder weniger andere industrielle Prozesse brauchen.
Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet und das ist ja auch, was bei mir im Kopf so rumgeht, beziehungsweise ich bekomme das auch oft gespiegelt oder es gibt auch immer mal wieder Gespräche, wo das Thema eben aufkommt nach dem Motto, Thorsten hat es auch schon gesagt, na ja, okay, KI verbraucht viel Strom, aber KI kann uns auch helfen, Probleme zu lösen, ja vielleicht ja sogar das gesamte Problem mit dem Klimawandel lösen und dann sei es ja auch wieder gerechtfertigt, dass die Technologie so viel Strom verbraucht. Wie realistisch ist das denn?
Ja, da bin ich doch ein bisschen eher skeptisch. Also KI ist eine ganz spannende Technologie und wird auch in den nächsten Jahrzehnten sicherlich eine Riesenrolle spielen an viele Ecken in der Gesellschaft. Aber beim Klimaproblem geht es doch vor allem darum, dass wir zu viele Treibhausgase in der Atmosphäre haben. Und das können wir eigentlich nur lösen, wenn wir unser Energiesystem und natürlich auch teilweise unser Verhalten verändern. Und das hat dann mit dieser Technologie wieder weniger zu tun. KI kann da unterstützen, aber am Ende müssen wir natürlich eine Transformation angehen und dafür sorgen, dass wir vielleicht weniger, an manchen Stellen weniger Energie verbrauchen oder wenn wir Energie benutzen, dann nachhaltig. Das ist die einzige Lösung, wirklich die Erderwärmung aufzuhalten.
Also so gute Lösungen ungleich gute Handlungen, so ein bisschen.
Ja, natürlich, am Ende ist es ein politisches und ein wirtschaftliches Problem. Wie können wir diese Transformation schaffen, gegen welche Kosten und wie schnell? Und viele Klimawissenschaftler behaupten, wir müssen da schneller handeln. Dabei kann KI unterstützen, aber es wird nicht da die perfekte Lösung oder perfekte Antwort sein.
Und erlebst du das als Wissenschaftler eigentlich auch, dass du vielleicht eine gute Lösung hast, aber dass das ja dann immer noch ein politischer Prozess ist oder ein gesellschaftlicher Prozess?
Ja, also mit den Akteuren, mit denen wir sprechen, die sind alle überzeugt, dass wir da handeln müssen. Es geht aber natürlich auch um Mehrheiten, die davon überzeugt sind und die gibt es in der Politik leider nicht immer. Und was wir da als Forschungszentrum machen können, ist einfach dabei unterstützen und immer wieder die faktenbasierten und wissenschaftlichen Informationen kommunizieren, zur Verfügung stellen und da muss am Ende die Gesellschaft muss da handeln.
Ja, der Meinung bin ich auch. Und da gibt's ja im Herion viele Beispiele, wo wir Wissen zur Verfügung stellen, Wissen für Entscheidungen. Anderes Beispiel ist die Offshore-Windkraft. Eine Kollegin von uns, die untersucht die Auswirkungen der Offshore-Windkraft. Auf der einen Seite wollen wir und brauchen wir die grüne Energie und auf der anderen Seite müssen wir schauen, wie hoch der Einfluss auch auf die Umwelt sein wird. Und da stimme ich dir absolut zu. Wir sind keine Entscheider. Wir sind Wissensgewinner und Vermittler von Wissen.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gelernt, also KI kann helfen, aber KI kann nicht unbedingt Entscheidungen treffen oder Gesellschaft verändern und vor allem kann KI keine physischen Probleme lösen. Das hast du ja ganz am Anfang gesagt, so der Klimawandel ist ja ein sehr physisches Problem, weil es geht eben um Treibhausgase. Ich will trotzdem nochmal an so Beispiele denken, wie zum Beispiel Optimierung in der Landwirtschaft kann ich mir KI vorstellen oder also um halt nachhaltige Praktiken zu entwickeln, Erträge zu fördern oder Verbesserung von Energieeffizienz zum Beispiel bei Logistikunternehmen, ne? Hafen hast du angesprochen oder in der Industrie, also bei der Optimierung von erneuerbaren Energien. Haben wir denn wirklich für solche Lösungen schon die Voraussetzung oder ist KI dafür noch zu doof?
Nee, ich glaube, dass das schon an vielen Ecken eingesetzt wird. Was auch schon früher viel gemacht worden ist, ist, dass KI zum Beispiel für Bilderkennung eingesetzt wird und für Fernerkundung zum Beispiel. Und das ist gerade für die Landwirtschaft unheimlich wichtig, dass man gezielt weiß, okay, wo gibt's Trockenheit, wo muss ich Pestiziden einsetzen und so weiter. Also ich denke, wir sind da sehr gut aufgestellt. Es gibt da viel Forschung, es gibt da auch viele Firmen mittlerweile, die natürlich mit KI was machen und mit denen wir teilweise auch zusammenarbeiten. Und da wird es auf jeden Fall einen großen Schwung geben, dass da neue Technologien, die da unser umweltfreundliches Handeln unterstützen werden.
Gibt es dennoch etwas, was fehlt? Also wenn du dir als KI-Experte und als Klimawissenschaftler etwas wünschen dürftest, was würdest du sagen, was bräuchtest du noch, um richtig den Durchbruch zu bekommen?
Na, das Beispiel mit dieser Versicherer zeigt, dass wir ganz stark und noch stärker mit gesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten müssen, weil nur wenn wir diese Informationen von einem Versicherer bekommen, können wir in der Wissenschaft wieder neue Ergebnisse erzeugen und dabei dann zum Beispiel im Bereich von Gesundheit unterstützen. Und das brauchen wir noch viel mehr, dass wir mehr auf die Gesellschaft zugehen oder dass die Gesellschaft verstärkt auf uns zukommt und uns auch traut und auch das Wissen, was wir haben, auch aufnimmt. Das ist, glaube ich, entscheidend. Und da passiert sehr viel, aber da können wir noch mehr tun, noch mehr unterstützt werden, auch genau das zu machen, dass wir da wirklich die Technologien für die Gesellschaft bereitstellen.
An der Stelle will ich gerne noch mal auf ein Problem eingehen, was ja die KI tatsächlich auch in sich trägt. Das ist nämlich so ein bisschen Shit in, Shit out, ja. Also es ist ganz wichtig, welche Daten wir reingeben in die KI, damit wir eben auch dann qualitativ gute und hochwertige Antworten bekommen. Jetzt ist es aber so, dass ja auch in unserer Gesellschaft, also die Daten, die wir überhaupt erheben können, sind ja teilweise schon gebiased, wie wir sagen. Das heißt, die sind schon möglicherweise in eine Richtung verzerrt, weil nur bestimmte Menschen eine Krankenversicherung haben, andere wiederum nicht oder vergleichbare Sachen. Wir haben immer dieses Problem, dass gerade Minderheiten, nicht weiße Menschen oder arme Menschen dann teilweise von solchen Algorithmen benachteiligt werden. Also es gibt auch eine neue Studie noch dazu, verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes, die zeigt, dass auch KI-Klimasysteme mit verzerrten Datensätzen arbeiten. Ne? Denn diese Datensätze enthalten dann zum Beispiel Lücken zu bestimmten Weltregionen, weil es da keine Daten gibt, oder Zeitspannen. Ne? Also WissenschaftlerInnen aus dem globalen Norden haben mehr Daten und einen besseren Zugang zu KI, während indigene Erfahrungen zum Beispiel aus dem globalen Süden weniger berücksichtigt werden. Laurenz, wie geht man dann mit solchen Löchern in den Daten um, die dann möglicherweise zu fehlerhaften Vorhersagen führen können? Also ja, was kann man da tun, damit wir bessere KI-Lösungen bekommen?
Das ist eine sehr große Herausforderung und gut, dass du das ansprichst. Mit diesem Bias, das ist natürlich sehr schwierig. Viel Forschung wird halt im globalen Norden gemacht und nicht genug im globalen Süden. Ich denke, was da sehr wichtig ist, ist, dass wir diese Bias immer ganz klar benennen und auch sagen, okay, da gibt es noch einen Bedarf und dafür dann auch Unterstützung bekommen. Wir machen am GERIX auch relativ viele Projekte im globalen Süden. Zum Beispiel Afrika sind wir sehr viel unterwegs, auch gerade in der Klimamodellierung, um dafür zu sorgen, dass nicht nur der Norden, aber auch der Süden ausreichend von diesen Klimaprognosen zur Verfügung hat. An einer anderen Stelle, mit dieser, was du angedeutet hast, mit diesen Lücken in den Daten, da ist KI gerade sehr hilfreich, weil wir diese KI-Algorithmen auch trainieren können auf Modelle oder auf die wenige Beobachtungen, die wir haben und damit auch solche Lücken schließen können, weil gerade diese Algorithmen sehr gut sind, solche Datenlücken zu füllen. Also da gibt es sowohl die Technologie als auch unsere Aktivitäten im globalen Süden sind da eine Chance, die Probleme teilweise zu erheben.
Gibt es denn irgendwas, was wir als Verbraucherinnen oder Verbraucher tun können oder auch was ihr tut, um uns in Anführungszeichen dafür zu sensibilisieren? Also dass, weiß ich nicht, jede Google-Suche Streaming im weitesten Sinne auch dem Klima schadet? Oder gibt es, ja, einmal runtergebrochen von der ganz großen Ebene, etwas im Kleinen?
Naja, das machen wir zum Beispiel durch diese Klimaausblicke, wenn es um Klimaprognosen geht. An anderer Stelle wird natürlich auch sehr viel beraten über, wie man sich umwelt- und klimafreundlich verhalten kann. Was dabei aber sehr wichtig ist, ist, dass die Informationen natürlich faktenbasiert und belastbar sind und dass man die vertrauen kann, diese Daten. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns da auch überlegen, wenn wir solche neue Produkte entwickeln, wie kann ein Nutzer dann erkennen, dass das auch vertrauenswürdige Informationen und Daten sind? Und da müssen wir überlegen, das machen wir auch schon, wenn es um Klimadaten für die Forschung geht. Da gibt es schon bestimmte Qualitätsmerkmale. Aber das müssen wir, glaube ich, auch bei diesen neuen Produkten für die Öffentlichkeit überlegen. Wann sagen wir, das sind vertrauenswürdige Informationen und alles andere hat vielleicht ein Bias, weil die aus anderen Quellen kommen und vielleicht auch nicht wissenschaftsbasiert sind.
Finde ich total spannend, gerade weil Klima ja auch so ein Thema ist, was auch so emotional, ne, viele auch sehr bewegt, was teilweise, auch wenn ich nicht finde, dass es umstritten sein sollte, aber doch bei gewissen Menschen umstritten ist, ne? Und da ist eben genau die Frage, wie kann man da eine gute Transparenz schaffen und wie kann man solche Informationen auch nachvollziehbar machen, weil KI hat ja ganz oft dieses Problem der Blackbox, ne? Also ich gebe Daten rein, ich kriege Daten raus, aber wie mache ich das für jemanden, der sich damit vielleicht nicht jeden Tag beschäftigt, transparent, ne? Was passiert innerhalb dieser Modellierung?
Das ist ein Riesenproblem. Es gibt natürlich die lustigen Beispiele von Chatbots, die dann falsche Antworten geben. Das ist eine Riesenherausforderung und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns aus der Wissenschaft auch mit diesen Technologien beschäftigen und das prüfen und dafür sorgen, dass es da qualitativ gute Produkte und Tools und Ergebnisse gibt. Und das können wir in der Wissenschaft. Wir sind sehr gut da, kritisch und tun uns da manchmal vielleicht auch ein bisschen schwer, da Sachen herauszugeben. Aber ich denke, wir sind in der Lage, das zu prüfen und dann auch auf eine Basis von Vertrauen auch weiterzugeben. Ja.
Ich spiele am Ende immer gerne Bundesforschungsministerium. Stell dir vor, ich hätte einen riesen Sack voller Gold oder Geld und du könntest über diese Summe verfügen. Was würdest du für deine Forschung mit diesem Geld anfangen?
Ja, ich würde gerne mehr von diesen Datenwissenschaftler anstellen bei uns am Hereum. Das ist schwierig, weil gerade diese Menschen sehr, sehr gewünscht sind an viele Stellen, gerade auch in der Wirtschaft. Und das ist nicht so einfach. Wir sind in der sehr glücklichen Lage, dass wir mehrere Gruppen am Hereum und am Gerix haben, die wohl diese Menschen haben und die diese Fähigkeiten haben und gerne in der Wissenschaft arbeiten. Aber ich denke, wir brauchen da mehr Unterstützung, dass wir zum Beispiel auch etwas höhere Gehälter zahlen können für diese Menschen.
Da reden wir nächstes Mal darüber.
Genau, weil ihr so stark mit der Wirtschaft konkurriert, vermute ich, ne?
Genau.
Und die Wirtschaft ganz andere Gehälter zahlen kann als der öffentliche Dienst, zu dem wir ja auch gehören, das kann. Aber wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, also jemand Junges und sagt, Mensch, ich möchte Klimawissenschaften studieren, ich möchte das am besten mit KI verbinden, ich möchte genau an der Schnittstelle tätig werden, was würdest du diesem Menschen raten?
Na, nach Hamburg zu kommen, erstmal, ja. Weil ich glaube, wir sind in einer sehr guten Lage hier. Wir haben nicht nur Gerix und das Helmholtz-Zentrum Hereum. An der Uni Hamburg haben wir auch mehrere Gruppen, die zurzeit da sehr viel machen. Es gibt gerade auch neue Professur Richtung KI an der Uni. Und wir können da diese Menschen ausbilden und auch direkt arbeiten lassen mit weltechte Probleme, die wir haben und viele, viele interessante Verbindungen auch zu der Gesellschaft.
Danke dir, lieber Laurenz. Schön, dass du da warst.
Gerne.
Auch von mir ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn ihr draußen Anregungen habt, wenn ihr einen Kommentar habt oder wenn ihr euch vielleicht sogar bei Laurenz bewerben wollt, wer weiß, dann schreibt uns gerne, schreibt eine E-Mail an presse@hereon.de.
Und damit sind wir am Ende von der Hereon Academy, dem neuen Spezial von PM, schneller schlau. Ich lese uns noch raus. Produktion Martin Putz, Redaktion Christoph Wörle, Mitarbeit Jasmin Ebauer.
Und das Helmholtz-Zentrum Hereon unterstützt bei der wissenschaftlichen Recherche und stellt Audiodaten zur Verfügung.
Tschüss, macht's gut.